Filmgeschichten.
Hello, Jürgen.
Laura, ich grüße dich sehr herzlich.
Sehr herzliche, danke.
Mir ist aufgefallen, dass du immer stärker ausschlägst, wenn ich nachbearbeite, als ich. Und ich verstehe es nicht, weil ich sitze direkt vor dem Mikrofon und ich bin der, der aufnimmt und du bist weit weg.
Ja, ich habe halt das bessere Equipment.
Hey, das lautere. Du schreist halt vielleicht das Equipment oder so. Vielleicht tut deins immer vielleicht automatisch, weil es durchs Kabel muss, so über den Atlantik.
Ich klebe ja am Mikrofon. Ich klebe ja dran. Vielleicht ja, müssen wir ja auch ein bisschen weiter
rücklehnen. Genau, du musst nicht so kleben, weil das ist jedes Mal der Stress. Ich muss immer versuchen anzupassen, meine Lautstärke und deine Lautstärke. Und das ist in GarageBand nicht so easy. Ich bin da zu doof dazu.
Okay, also aber passt egal. So besser?
Ein bisschen näher.
Bisschen näher.
Ja, so ungefähr.
Okay, passt. Gut.
Okay. Laura.
Ja, hallo. Ja,
passt schon. Hallo, guten Tag. Wir haben die Folge 59.
Mhm.
Wie geht's eigentlich mal vorneweg? Wie ist die Stimmung in Amerika?
Die Stimmung in Amerika ist gut. Das alles ist paletti, alles läuft. Ja. Gibt es nichts Neues oder irgendetwas, was mir jetzt einfallen würde?
Was mir gerade einfällt, ist, es war ja Weihnachten letztens, also jetzt schon vor 2 Minuten. Und wir tun ja unseren Christbaum am 6. Januar weg, also wir Bayern.
Mhm.
Also macht eh jeder, wie er will, habe ich mittlerweile festgestellt, weil es gibt Leute, die machen schon am 1. Januar hin, am 1. Dezember stellen die schon auf. Die Amerikaner, die machen ja immer einen ziemlich vielen bunten Hype und so. Wann tun die ihren Christbaum abschmücken?
Keine Ahnung.
Ah, okay. Steht deiner noch, oder was?
Nee, der lehnt draußen am Balkon. Aber ich glaube, die haben alle Fake-Bäume.
Ach so.
Ja, deswegen, man sieht jetzt nicht wirklich, dass da draußen, was die zum Abholen oder so, welche sind. Und bei den Nachbarn und so, da sind die Jalousien eigentlich immer herunter, dass du jetzt auch nicht wirklich schauen kannst, wann ist der Baum weg.
Mhm.
Aber wir haben unseren am 5. weggerannt.
Ah, okay.
Weil am 6. die Umzugsleute gekommen sind. Ich glaube, sonst wäre er noch länger gestanden.
Also okay.
Ja. Aber die schmücken den Baum schon viel früher. Die fangen schon Anfang Dezember stellen die schon machen, die Bäume auf.
Das machen Spätzle von mir auch. Das macht eigentlich auch Sinn, habe ich mir überlegt, weil außer, dass der Baum nadelt, wenn du einen echten Baum hast, bei uns so von Heiligabend bis 6. ist schon eine kurze Zeit und viel davon bist du ja eigentlich unterwegs, weil du dann halt die Feiertage, Family und was der Geier, was alles.
Ja.
Und Bekannte von mir, die tun, fangen da, glaube ich, am 1. Advent an und so, und dann steht er halt rum, nadelt halt dann wie blöd, aber ist auch schön. Ja.
Und brennt dann, wenn es am Heiligen Abend dann die Spritzkerzen und so anzündet.
Ja, genau.
Brennt der Christbaum so richtig schön lichterloh.
Ja, das ist eh, weil ich tue meinen ja immer dann auseinanderschneiden. Ich tue ihn nicht rausschmeißen zum Abholen, sondern ich schneide ihn zusammen und nehme ihn immer als Anzündhilfe. Und das Zeug, das ist ja sehr pervers, wie schnell da so ein Baum abfackelt. Gell? Also der ist ja knochentrocken und da macht es bloß noch so fumm.
Ja.
Naja.
Also mir, meiner Schwester, ist das einmal passiert tatsächlich, wo wir am 6. haben wir Baum abgebaut und dann haben wir auch Spritzkerzen noch drin gefunden, haben wir gesagt, komm, zünd mal die letzte Spritzkerzen an. Ja, so schnell als du nicht schauen können, ist der Baum im...
Wieso heißt das eigentlich Spritzkerzen? Was ist das?
Wunderkerze, Sternenspritzer, wie nennt man das?
Ja, Wunderkerze heißt das bei uns. Das heißt bei Spritzkerze.
Ja, Spritzkerzen, ja. Ja.
Und die hat den Baum abgefackelt?
Und die hat den Baum abgefackelt, ja.
Okay, krass. Eine Spritzkerze, ja, das ist lustig. Jetzt habe ich wieder ein österreichisches Wort gelernt. Kann ich mir eh nicht merken.
Ja.
Spritzkerze. Aber ich weiß, dass als ich früher noch, also war ich noch klein, 16, 15, 14, na, ich glaube 13, da haben die Nachbarskinder in der Wohnung, waren sie allein und da haben die mit Spritzkerzen im Zimmer rumgespielt und haben dann eine unter den Vorhang geworfen und da kam dann auch die Feuerwehr.
Ja, bitter.
Bitter, ja.
Das ist halt bitter.
Ich war nicht dabei. Ich bin ja ein braver Bub.
Mhm.
Also gut, okay, apropos, wir gehen also nicht apropos, sondern weg von Spritzkerzen, wir gehen in die Vergangenheit heute.
Mhm.
Und zwar ins Jahr 1934. 34, genau. Ich wusste irgendwie 30er.
Ja, kurz vor dem Weltkrieg.
Kurz vor dem Weltkrieg, genau. Wir haben uns angeschaut The Highwayman aus dem Jahr 2019 mit dem deutschen Titel The Highwayman.
Surprise.
Sehr lustig, wieder einmal. In den Hauptrollen Kevin Costner und Woody Harrelson. Und ich finde auch, dass man muss auch die Kathy Bates eigentlich lobend erwähnen, weil die ist irgendwie immer cool, finde ich, wenn die irgendwo ist.
Mhm.
Weil die Kathy Bates hat die Gouverneurin Miriam Ferguson gespielt, also eigentlich eine Nebenrolle, aber ich feiere jedes Mal, wenn die Kathy Bates irgendwo auftritt.
Ja.
Die kenne ich halt seit Misery von Stephen King, seitdem kenne ich sie, aber selbst da hat sie, glaube ich, einen Oscar bekommen dafür.
Ja, selten, die spielt dass man, viel.
Ja, es ist selten, dass man für einen Horrorfilm, glaube ich, einen Oscar bekommt. Also okay, wir Highway-Film aus dem Jahr 2019, gedreht von John Lee Hancock, also Regie, und es geht um Folgendes. Es geht um Bonnie und Clyde, sage ich schon mal vorneweg. Also 1934 haben Bonnie und Clyde, über die können wir dann gleich noch ein bisschen reden, die haben den Ausbruch von Raymond Hamilton, Henry Methvin und weiteren Gefangenen aus der East Ham Prison Farm organisiert. Haben da natürlich dann haben gar nichts, war nicht nur einfach Ausbruch. Beim Ausbruch ist gar nicht so viel passiert. Ich glaube, ein Polizist ist gestorben, wenn ich mich täusche. Aber sie sind natürlich gemeinsam immer unterwegs bekannt dafür, dass sie viele, viele Raubzüge machen und dabei dummerweise relativ oft auch Polizisten umbringen. Und die haben dann weitere 6 Polizisten ermordet und die Gouverneurin, die Miriam Ferguson, genannt Ma Ferguson, die steht halt unter Druck, wie es oft so ist, weil man muss die ja endlich mal erwischen. Vor allem, weil Bonnie und Clyde in der Bevölkerung immer mehr Zuspruch bekommen, spannenderweise. Also sie sind wie Popstars. Was interessant ist, dass so negative Menschen dazu werden. Und zu der Zeit, als der Film spielt, gibt es eigentlich keine Texas Ranger mehr, weil die haben auch viel Schundluder betrieben, die Texas Rangers in der Vergangenheit. Nichtsdestotrotz gibt es eben noch einen Texas Ranger namens Frank, also einen ehemaligen Texas Ranger namens Frank Hamer, der im Ruhestand ist. Ich glaube, es war der Gefängnisdirektor, oder? Der da auch irgendwie tätig war.
Ja, ich weiß nicht, was der war.
Ja, der war aber irgendein Politiker auf jeden Fall, weil sonst wäre er nicht bei der Gouverneurin gewesen. Aber es wird auch gesagt, ihre Gefangenen wurden befreit, hat sie gesagt. Also muss er ja irgendwie auch verantwortlich sein für das Gefängnis, sage ich jetzt mal vorsichtig.
Ja.
Und der hat gesagt, machen wir doch die Texas Ranger zusätzlich aktiv. Dann hat sie ein bisschen rumgedruckst, die Ferguson, und dann hat sie gesagt, okay, gib Schub. Und dann hat er den Frank Hamer, der ein schönes Rentnerleben führt mit einer geldigen Frau und einer Wildsau als Wachhund. Dann zögert er erst noch, aber man merkt ihm schon an, dass er schon irgendwie Lust drauf hat. Und seine Frau erlaubt es ihm dann auch, weil die kennt ihren Mann auch und sagt, komm, dann mach halt so ungefähr, weißt du. Man weiß ja nicht, ob man lebendig heimkommt. Der Frank Hamer, gespielt von Kevin Costner, der fährt dann zu seinem früheren Partner, Manny Gold, der gespielt wird von Woody Harrelson, der auch sehr bekannt ist. Der auch ein ziemliches Sorak ist, muss ich mal sagen. Aber nichtsdestotrotz finden die zwei zusammen und machen sich halt auf die Jagd nach dem Verbrecherpärchen. Dabei führt ihr erster Stopp nach Dallas. Da beobachten sie das Zuhause der beiden Verbrecher und suchen die Zusammenarbeit mit der örtlichen Polizei. Der Hamer vermutet, dass die Bonnie und der Clyde am Ostersonntag ihre Familien besuchen werden und lässt Straßensperren errichten. Nebenbei führt dann am abgelegenen Ort, also führen beide eigentlich Schießübungen mit ihren neu erworbenen Maschinengewehren durch. Also sie kannten die Technik nicht, das ist alles immer ein bisschen Witz, ist auch in dem Film, muss man sagen. Bereiten sich so auf die Begegnung vor. Und am Ostersonntag wiederum gleicht die Stadt einem Volksfest, da die Vermutung vom Hamer nach außen gedrungen ist. Wer aber nicht auftaucht, ist Bonnie und Clyde. Die töten aber außerhalb 2 Polizisten und werden dabei von einem Zeugen beobachtet. Die Clyde habe dabei ein weißes Kaninchen getragen. das ist bei mir irgendwie vorbeigegangen. Vielleicht habe ich da kurz weggenickt.
Nein, man hat das nicht gesehen. Okay. Man hat nur gehört, dass an Hasen hat.
Auf jeden Fall sind sie wohl sehr brutal gewesen in ihrem Vorgehen, ist gesagt worden. Und dann führen halt eben die Spuren weiter, also sie gehen halt da weiter auf die Jagd und das ist so eine richtige Schnitzeljagd, so eine typische Ermittlerarbeit. Dann kommen Verfolgungsjagd. Ja, aber sie wissen ja nicht wirklich, wie eine Verfolgungsjagd, wo sie wirklich so sind, sondern man fährt halt das so weiter durch, weil wir befinden uns ja doch in einer Zeit, wo das alles noch ein bisschen hemdsärmelig ist, gell? Und man kriegt dann mit, dass Abhören von Telefonen ja der neueste Scheiß ist, gell?
Oh ja. Wiretaping.
Das kann nur das FBI und das ist echt, das ist ganz der neue Hype. Dann kommen sie ja weiter nach Oklahoma. Von einem Tankwart bekommen sie die Information, dass die Gangster in ein Arbeitercamp wollten. Die Information bekamen sie natürlich nicht freiwillig. Also der Tankwart, der musste dann schon auch ein paar Schläge aufnehmen vom Helmer. Weil irgendwie alle Personen auf der Seite von Bonnie und Clyde stehen, witzigerweise. Sie stellen dann dort fest, dass die beiden tatsächlich dort waren. Das hat so ein kleines Mädchen herausgelassen, weil sie hat von der Bonnie nämlich eine kleine Puppe geschenkt bekommen. Und finden dann auch die Stelle, da war so ein Lagerfeuer, wo sie Rast gemacht haben müssten. Ja, und dann landen sie bei einer Kreuzung und überlegen, wo sie langfahren müssen. Aber dann hören sie natürlich gleichzeitig aus dem Radio, dass zwei weitere ermordete Polizisten entdeckt worden sind. Das FBI an dem Tatort, also sie fahren dahin zu dem Mord, das FBI untersagt ihnen aber die eigenen Ermittlungen, weil sie waren dann nämlich an der Grenze und dürften gar nicht weiterfahren, weil sie dafür nicht zuständig sind. Natürlich machen es die beiden trotzdem und fahren in Richtung Kansas. Und da entdecken sie die drei Kriminellen, aber können als Fahnder nicht zuschlagen, weil natürlich da wieder begeisterte Menschenmenge mit dabei war. Und verlieren dann den Sichtkontakt. Dann versuchen sie zu prognostizieren, wo sie als nächstes hinfahren. Sie suchen dann nach Bundesstaaten, wo sie noch nicht so gesucht werden und Familie haben. Und da kommen sie auf das Haus von Henry Methvins Vater, der in Louisiana wohnt. Die suchen dann das Haus von dem auf und finden erneut Indizien dafür, dass die Gesuchten dort waren. Nehmen Kontakt mit der örtlichen Polizei zusammen. Auch ein sehr schöner Dialog, dass sie jemanden mitkriegen, der total doof ist. Also wir haben hier jemanden, der ist Freund, aber total doof. Ja, wo ist der? Ja, der steht hier hinter mir, finde ich auch sehr legendär. So Mobbing vom Feinsten. Ja. Ja, und also der ist mit denen eigentlich in derselben Schule gewesen, würde ich sagen. Ja, also der kannte die halt von jung auf.
Ja.
Und dann bekommen sie halt Kontakt zu dem Vater durch diesen Typen. Und der Helmer macht dem Vater von dem Methville klar, dass sein Sohn zwar ins Gefängnis kommen wird, hingegen bald sterben wird, wenn er weiterhin bei Bonnie und Clyde bleibt. Jetzt kooperiert der Vater mit Helmer und Manny und erzählt ihnen, dass die drei in ein paar Tagen herkommen wollten. Der Helmer sagt ihm, er soll seinem Sohn mitteilen, dass er sich absetzen soll. Und dann spielt der Vater den Lockvogel, um Bonnie und Clyde zu stellen. Also er an einer Straße wird eine Autopanne vorgetäuscht. Die kommen, bleiben stehen, weil sie natürlich erkennen, dass es er ist und fragen, ob er irgendwie Hilfe braucht. Und dann kommen die Beamten raus und schießen mit allem, was geht, auf Bonnie und Clyde. Und zwar definitiv mit allem, was geht. Das Auto wird dann, die Leichen, das ist auch witzig, dass die Leichen dann einfach drin gelassen werden in dem Auto. Ja. Ist so typisch alte Zeit. Und wird dann nach Arcadia abgeschleppt. Und da strömen total viele Menschen zusammen, reißen an den Toten rum, um irgendwas noch zu kriegen. Und sind halt total traurig. Also es ist wie so ein Auftritt von irgendwelchen Popstars, gell? Der Helme und der Mayner wiederum, die nehmen nicht mal ein Angebot an, um irgendein Interview für viel Geld zu machen, sondern die gehen halt einfach zurück nach Hause. Im Abspann, das finde ich sehr wichtig, im Abspann sieht man viele zeitgenössische Fotos mit allen Beteiligten. Also man sieht die Gouverneurin, man sieht das Fahrzeug von Bonnie und Clyde. Das ist auch sehr genial nachgemacht gewesen im Film. im Vergleich zu den Originalbildern. Soviel ich weiß, war auch da, wo sie den Mord gespielt haben, die Straße war auch exakt die Straße, wo es damals passiert ist.
Ja, genau.
Also da haben sie sich schon ziemlich viel Mühe gemacht. Ja, und that's it.
Mhm.
Das war eher der Film. Und?
Der Film.
Schon mal gesehen, Laura?
Nee.
Ah, okay.
Nee, noch nicht gesehen.
Mhm.
Und war mega gut. War mega gut. Ich finde, dass die Generationen nämlich auch gut rausgekommen sind. Die alten Rangers, die noch mit Pistole und einem Pferd wahrscheinlich damals Museum waren, die Verbrecher gefangen haben. Und dann hast du halt jetzt an die lässigen, coolen FBI-Typen, die halt mit Abhören und doppelte Leitungen und was weiß ich da halt glänzen wollen. Wo sie aber dann trotzdem relativ schnell gemerkt haben, naja, die alten Hasen haben ja trotzdem was drauf, wo sie eben bei dem ersten, wo sie bei der Straße, wo sie die Polizisten erschossen haben, wo sie dann halt rumgehen und den Zaun abgehen, dann ja, da finden sie was, ja, und da finden sie was, und da merkt man halt, ja, okay, Erfahrung zählt dann doch auch ein bisschen und nicht nur jetzt sind da die super Hightech.
Ja.
Also das, ich fand es richtig charmant, weil du merkst einfach, dass sie alt sind, wo sie dem Jungen da nachgelaufen sind, der die Floschen aufgehoben hat. Ich habe das einfach nur genial gefunden, weil du dir halt echt denkst, ja, shit, du bist nicht mehr der Jüngste. Lass es einfach, du alter Depp. Du, was glaubst du eigentlich mit, weiß nicht, wie alt ist der da war, 60 oder so? Oder also irgendwann 65? Willst du dem Jungen da nachlaufen? Und der sieht das halt dann auch noch voll als Herausforderung und provoziert den halt dann auch, finde ich. Also ich hab's genial gefunden, dass die alten Deppen halt noch einmal auf Verbrecherjagd gehen.
Ich glaube, danach wurden auch die Rangers wieder ein bisschen eingesetzt, gell? Hat man so mitgekriegt.
Ja,
was ich spannend finde und mich immer wieder wundert, warum solche Personen, also Bonnie und Clyde, die sind ja in die Geschichte eingegangen. Kein Mensch kennt Hamer, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Aber Bonnie und Clyde ist halt, natürlich gibt es auch viele Lieder von Toten Hosen und weiß der Geier was von alles. Deswegen kennt man den Begriff Bonnie und Clyde natürlich.
Ja.
Aber man hat ja auch damals gesehen, es stand auch im Nachspann, es waren 20.000 Personen auf Bonnies Beerdigung, glaube ich, und 15.000 auf Clydes Beerdigung. Und das ist dann schon krass, wenn du überlegst, die haben nichts anderes geleistet, außer dass sie ein Pärchen waren, die Raubüberfälle gemacht haben und dabei ziemlich viele Polizisten getötet haben.
Ja.
Und trotzdem ist da ein Hype entstanden, der seinesgleichen sucht. Gell? Das ist schon irre.
Ja, und es wird wahrscheinlich halt diese Romanze, ja, du mit deinem Liebhaber.
Ja, aber du hast es ja öfters, du hast ja, es gibt ja noch mehrere, so Billy the Kid oder sowas, es gibt ja mehrere so alte, Helden, das falsche Wort, alte Verbrecher, die aber mehr in die Geschichte eingegangen sind, als die, die sie eigentlich in den Knast gebracht haben. Al Capone zum Beispiel, weißt du? Kennt jeder. Keiner weiß, wer ein, ich vergesse den Namen jedes Mal wieder. Ich glaube, irgendwann fällt er mir wieder ein, wahrscheinlich heute Nacht. Aber Al Capone hat man eher im Hinterkopf als den, der ihn hinter Gittern gebracht hat. Und der wurde ja nur wegen Steuerhinterziehung hinter Gitter gebracht. Den Rest konnte man nicht nachweisen. Ich meine, bei Bonnie und Clyde, das war eine Schlacht, gell? Da wurde ja jeder von ihnen hat mindestens 50 Geschosse abgekriegt. Die wurden ja da weggeballert wie nix. Und irre, wie die in die Geschichte eingegangen sind. Das ist schon krass. Robin Hood ist ja auch sowas. Es ist immer wieder sowas. Robin Hood war jetzt auch nicht nett. Natürlich sagt man, der hat den Reichen genommen und den Armen gegeben. Aber es war halt trotzdem ein Raubzug.
Ja.
Und ich wüsste jetzt auch nicht, dass Bonnie und Clyde den Armen geholfen hätten. Sie haben eigentlich, ja, war halt eine blöde Zeit, Depression, aber...
Naja, aber man hat schon gehört von den Leuten, dass sie die Banken nicht mögen, die Leute. Also, ja, klar, ja. Und dass sie halt von den Banken klauen. Und deswegen, ja, klaut es von den Banken, weil die klauen ja uns armen Volk das Geld.
Das ist da die Kurve, weil damals war ja Depression. Mhm. Und da ist natürlich die Bank automatisch wahrscheinlich die böse Institution gewesen. Mhm. Und dann ja. Wenn man einen Haufen Schulden hat, grinst man sich wahrscheinlich ein, wenn dann jemand kommt und raubt die ein bisschen aus. Ja. Weil dein Geld ist deswegen ja nicht weg. Mhm. Das ist ja das Schöne dabei, wenn es eine Bank ausrauben.
Ja, ja.
Wenn du da Geld drauf hast, das hast du dann weiterhin drauf.
Ja.
Auch damals. Ja. Ja, spannende Geschichte, ja. Und noch eine interessante Zeit. Ich finde die Zeit ein bisschen strange. Ich glaube, dass es wahrscheinlich sogar, du hast es letztes Mal gesagt, die Bonnie war ja sogar verheiratet, gell? Aber nicht mit Clyde.
Das genau, heißt, die war allein, verheiratet.
Genau, ja. Allein das ist ja schon eigentlich Frevel für so eine Zeit, weil damals war die Frauenrolle eigentlich noch abgesteckt.
Ja. Ja, die war 24, wo sie gestorben ist. Sie krass, 24, gell? Der Clyde 25, ja.
Schon irre, gell? Ja.
Die hat, ja, die war verheiratet, nicht geschieden, hat ein Tattoo auf ihrem Handgelenk, wo ihr Name und der von ihrem Ehemann drauf ist, in so ein Herz, das zusammenhängt irgendwie. Und den Ehering von ihrem Mann hat sie oben gehabt. Das habe ich gar nicht geschaut beim Film, ob man das eigentlich sieht, dass sie einen Ehering oben hat.
Ja, habe jetzt auch nicht aufpasst, stimmt. Ja,
ja. Ja. Also das wäre interessant. Auch, was ich gelesen habe, die Ma, die Gouverneurin, das war die erste Gouverneurin von Texas, aber da gibt es ja auch ein Gesicht dazu, nämlich ihr Mann war davor Gouverneur.
Okay.
Und der musste aber zurücktreten, weil er, jetzt weiß ich das deutsche Wort nicht, Embezzlement, der hat halt Geldwäsche gemacht und Gelder zurückgehalten. Und dann hat er halt gehen müssen. Und dann ist eine Frau Gouverneurin geworden und sie hat aber von Beginn an gesagt, dass ihr Mann die Fäden zieht. Sie macht nur das, was ihr Mann sagt.
Okay.
Und sie war halt dann auch korrupt, was nur geht. Und sie hat aber eh nur die erste Periode. Also sie ist nicht wiedergewählt worden dann das zweite Mal. Aber ja, hätte man auch noch eine bauen können, dieser Fakt. Wenn man denkt, ja, das ist so eine taffe, coole Frau. Naja, aber eigentlich war sie nur die Handlangerin von ihrem Mann.
Ja, das wusste ich auch nicht spannend, weil sie ist ja sehr, sehr tough aufgetreten, gell? Stimmt schon, ja. Also man hat, ich hatte immer so Maggie Thatcher-mäßig, dachte ich mir immer so, weißt du, so, ich bin hier die Chefin. Aber okay, das wusste ich auch nicht. Das ist spannend, ja.
Es ist ja auch 1971 wurde ja Bonnie und Clyde verfilmt. Das ist ja ein eigener Film, 1971. Und in dem Film haben sie zum Beispiel, der Regisseur hat den Hamer als ja schon fast Idioten hingestellt in dem Film. Und die Frau vom Hamer, die Glady, die hat den verklagt, dass er ihren Mann so blöd darstellt quasi in dem Film und sie hat sogar gewonnen.
Okay.
Mhm.
Ja. Spannend. Sehr witzig.
Ja. Was ich auch gefunden habe, war zum Schluss, wo sie halt eben im Auto drin gelegen sind, wie diese Fans an die toten Leute
rumgerissen
haben.
Ja. Ja.
Das ist richtig makaber. Wah.
Das finde ich auch, aber es war wohl so. Und das finde ich auch ziemlich heftig, dass das gemacht worden ist, ja.
Ja, dass sie da, ich meine, ich kann mir schon vorstellen, dass es durch die Stadt durch chauffieren, dass halt jeder weiß, ja, wir haben das Räuberpaar gefangen, sie sind tot, aber what the fuck, da klebe ich durch die Fenster zu oder irgend sowas, dass da keiner eine greifen kann. Also das habe ich echt, das war so makaber, wie die an die Leichen rumreißen.
Ja, das verstehe ich auch nicht, warum man sowas macht, ja. Das ist mir auch ein Rätsel.
Mm.
Es gibt übrigens auf fbi.gov, also auf der echten FBI-Seite,
ja,
also fbi.gov/history/famous-cases. Da gibt es auch eine eigene Seite für Bonnie and Clyde.
Okay.
Und das sind auch ein paar Bilder, die ganz interessant sind. Also eins, wo sie mit dem Gewehr auf ihn zeigt und so. Also so aber lustig, alles, alle lachen und Fingerabdrücke und solche Geschichten. Und das ist dann natürlich die Sicht des FBIs natürlich so ein bisschen, ist klar.
Ja, ja.
Aber es ist ganz interessant für Leute, die sich darüber interessieren. An der Straße steht auch ein Gedenkstein, da wo sie erschossen worden sind. Der schaut natürlich schon ein bisschen fertig aus auf dem Bild, logischerweise. Und, da, und es gibt auch auf odmp.org gibt es auch eine Gedenkseite für die 9 toten Polizisten, was ich auch sehr schön finde.
Es ist auch das Auto, das Todesauto von denen, ist in einem Casino in Nevada, glaube ich, ist das ausgestellt. Oh, krass, also du kannst es sogar anschauen gehen.
Okay, das ist, das ist der siebte.
Das ist der siebte, ja genau.
Ja, krass. Ja, dann, ich glaube, die Pistolen von den beiden haben sie ja versteigert, 2012 für 504.000 Dollar, gell?
Wow.
Ist schon irre. Das ist mal, wie berühmt die waren. Ich meine, die haben sie irgendwo lächerliche Pistolen, hast halt die hergenommen, gell? Das ist ja wurscht. Spannend.
Ja. Ich meine, da noch ein Trivia dann. Der Sheriff von damals, die Bonnie hat einen Ring am Finger gehabt mit, ich glaube, Schlangen oder so, mit einem roten und einem grünen Diamanten. Und den hat der geklaut und ihm halt aufbewahrt. Und die, boah, ich glaube, Enkelkinder oder so haben die dann beim, wo sie das Haus ausgeräumt haben von ihm, weil er gestorben ist, haben sie den Ring gefunden und gewusst eben, dass der von der Bonnie ist und der ist für 20.000 Dollar versteigert worden.
Krass, okay. Ja, was auch noch, wenn wir da schon bei sowas sind, was auch noch sehr spannend ist, der Ford V8, der war mit ein Grund, warum sie es so lange geschafft haben, weil das war eines der schnellsten Autos damals, der hatte, glaube ich, knapp über 80 PS. Und deswegen konnten die auch sehr oft gut flüchten und die Polizeiautos hatten keine Chance. Sozusagen, weil es ist eine andere Zeit und in dem wurden sie auch erschossen. Und der Helmer hatte ja auch einen Ford V8.
Ja,
und das ist schon, ich meine, ich bin ja eh immer der Meinung, damals haben die Autos irgendwie noch cool ausgeschaut. Jetzt sind sie ja alle immer gleichförmig und alles sieht gleich aus, aber so alte Autos sahen halt einfach immer irgendwie schöner aus, finde ich.
Also, es hat bequem ausgeschaut.
Ja, genau. Und sind halt 80 PS und es war halt damals einfach eine Raketen Geschoss sozusagen mit seinen 80 PS. Der V8, weiß gar nicht. Und ich meine, das war eine Zeit, da waren die Straßen wahrscheinlich, ein Teil davon war wahrscheinlich geteert. Ja, genau. Also das ist echt spannend.
Eine coole Szene, finde ich, war, wo sie in dem Erdfeld, also in dem Feld drin waren und dann der ganzen Staub aufgewirbelt haben. Ich glaube, ich würde mich anscheißen, wenn ich davor und nix sieg und auf einmal wird da ein Frontal-Crash oder irgendwas gemacht. Na, Harvard-Wäre. Also das war, oder als Kamera-Crew dann, ja, wie du das dann filmst. Also das war echt, das Wahnsinn, war eine echt eine coole Szene. Ein bisschen Nervenkitzel war da schon dabei.
Ja, ist schon. Ich glaube, dass der Film auch sehr, steht zwar jetzt nirgends, aber er kam mir schon sehr authentisch vor, wenn ich ehrlich bin. Also er hat nichts verherrlicht, weil manche Filme machen ja auch dieses Romantische draus.
Ja, ja.
Das hat er ja alles. Man
hat es ja nie gesehen.
Genau, das hat er komplett weggelassen eigentlich und dieses ganze Getue. Ja. Sondern es waren halt die zwei auf der Jagd nach den beiden und ja, das ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr authentisch, was da erzählt worden ist. Fand ich echt schön.
Ja, weil die Bonnie, die war ja tatsächlich das Humpeln oder das Bein nachziehen, das war tatsächlich so. Die ist nämlich, das sind, wie sie eben gesagt haben, bei einem Autounfall ist die Batterieflüssigkeit vom Auto ausgelaufen und auf ihr Bein. Und die hat halt dann Verbrennungen dritten Grades gehabt und deswegen ist sie gekumpelt.
Aber er hat auch laut Wikipedia Gehprobleme gehabt. Weil er hat sich den linken großen Zeh und ein Stück eines weiteren Zehs mit einer Axt abhacken lassen im Knast.
Oh mein Gott.
Damit er sich von der schweren Arbeit entziehen kann.
Okay, krass.
Und da steht dann, dies ruinierte seinen Gang für den Rest seines Lebens und erschwerte ihm das Tragen von Schuhen beim Autofahren.
Ha.
Also,
ja, genau, weil nämlich, das habe ich auch gelesen, er hat nämlich beim Auto, wo sie ihn erschossen haben, er hat keine Schuhe getragen. Er ist mit Socken gefahren.
Ja, siehste, haben sie es doch, siehste, ja. Selber, die haben ja. Alles gedacht.
Oh,
ja.
Krass. Schau, ja. Siehst, dann wäre es ja. Noch authentischer gewesen. Ja. Weil man sieht nämlich im Film, wo er dann erschossen worden ist, wo eben sein Fuß vom Gaspedal oder wo es halt eben weggegangen ist, das Auto ist weitergerollt und da sieht man den Schuh. Das wäre cool gewesen, wenn sie da einen Socken gehabt hätten.
Mhm.
Eieiei. Müssen wir einen Brief schreiben.
Was ich übertrieben fand, also in real übertrieben fand, dass man da nicht mehr aufhört, auf diesen Wagen zu schießen.
Ja, ja.
Warum man das macht, weil da stehen sie da. Ich meine, das war ja, die hatten sie ja. Da machst du ein paar Mal schießen und dann sind die zwei erledigt. Ja. Aber die haben ja nicht mehr aufgehört. Und das ist ja so, es steht hier 167 Projektile aus automatischen Waffen, Schrotflinten und Pistolen wurde der Wagen durchsiebt. Und jeder von ihnen hat circa 50 tödliche Geschosse abbekommen.
Fuck.
Also überlege mal, das ist, warum, gell? Verstehe nicht. Wenn ich dich erschieße, dann erschieße ich dich. Dann schieße ich vielleicht fünfmal drauf. Aber die haben ja nicht mehr aufgehört zum Schießen. Die hatten alle Maschinenpistolen. Und das fand ich schon krass. Ich meine, der Wagen, der ist ja komplett zerlegt worden durch die Schüsse.
Ja, ja, ja.
Und das verstehe ich nicht, warum, wie man da so ticken muss, dass man das macht. Dass man das so lange schießt, bis alles leer ist.
Ja, man, vielleicht bist da so in Schock dann.
Ja, keine Ahnung.
Weil vielleicht, das so eine Wucht hat.
Ja, kein Schimmer, warum die das gemacht haben, ja.
Oder um ganz sicher zu sein, dass sie getroffen haben. Weil die waren ja hinter den... Nein, sie haben schon hochgeschossen. Nein, das stimmt schon. Nein, sie haben nicht durch das Grüne durchgeschossen. Nee. Nein,
der hat ja, der Helmer hat ja schon... Der hat ja mit seinem ersten Schuss ja schon einen von den beiden getroffen gehabt.
Ja.
Also, ich bitte dich.
Ja. No fucks were given that day.
Ja, genau.
Ja, nee, also mega, mega spannend. Und eben auch dann zu, finde ich, dann nachzulesen, ja, wer waren die, wie waren die, was haben die alles gemacht? Viel Geschichte dabei. Finde ich echt cool.
Ja, finde ich auch cool. Ich finde auch sowas schön. Ich habe jetzt gerade gesehen, es kam, den kenne ich jetzt leider nicht, es kam 1992 eine Fernsehverfilmung raus, die heißt Bonnie and Clyde's A True Story. Wo auch immer. Und da steht nämlich, dass im Gegensatz zu der romantisierten Version von Warren Beatty, die ja 1967 da produziert worden ist, hat man sich hier um größtmögliche Authentizität, was für ein Wort, bemüht.
Ja.
Okay. So wurde, abgesehen davon, dass es sich bei den beiden Hauptakteuren um Teenager handelt, auch an Originalschauplätzen gedreht. Also da haben sie wohl, die Teenager waren halt ein bisschen zu jung. Was ich schade finde jetzt ist, dass es, weil ich kann mich daran erinnern, dass ich irgendwann mal ein Buch gelesen habe über die, aber es steht auf Wikipedia, ist leider nichts, was Bücher betrifft.
Oh, okay.
Es wundert mich ein bisschen, dass nur ein Buch genannt, aber 2020 und ich kann mich erinnern, dass ich von Bonnie und Clyde schon früher irgendwann mal was gelesen habe.
Weil ja, sowas muss ja find
ich,
sein.
Ja, weil oder? Ich finde sowas immer spannend. Da gibt es bestimmt einiges, weil ich fand das auch, das, genau wie Titanic habe ich auch viel gelesen, weil ich halt sowas immer spannend fand. Und es war ja auch ein cooles Pärchen, die zwei. Sie haben halt einfach Schindluder getrieben, gell?
Ja.
Krasse Zeit, auf jeden Fall.
Krasse Zeit, richtig. Ja. Oh ja.
Und dann kurz danach kam der Krieg. Ist die Frage, was besser war.
Ja.
Und die Frage war, ich glaube, für Amerika war es ja wahrscheinlich ein bisschen später, weil der Krieg hat ja bei uns angefangen.
Ja.
Die Amis kamen dann irgendwann dazu, aber da bin ich jetzt zu weit weg gedacht. Also, weiß ich nicht.
Ja. Die Rangers, die gibt es ja, glaube ich, noch immer sogar. Das ist ja wie so eine Art höher als die Polizei.
Ja, die waren ja dann mal kurz weg, gell?
Genau, die waren kurz weg und sind jetzt wieder da. Mhm. Es ist ja auch, damals hat es nämlich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hat es das FBI zum Beispiel noch gar nicht gegeben. Weil FBI ist ja dieses Federal Bureau of Investigation und davor war ja wirklich jeder Bundesstaat hat seine eigene Polizei gehabt. Und das war ja eben bei Bonnie und Clyde dann so dumm. Sie sind in einen anderen Bundesstaat gekommen und ja, die Erlaubnis, dass sie die jagen dürfen, hat da, ja, scheißegal. Es war ein Stück Papier und zahlt gar nichts. Das heißt, du hast wirklich nicht über die Staatsgrenzen hinaus irgendeine Befugnis gehabt.
Ja, das ist aber immer noch so, gell. Das ist halt eben auch ein bisschen strange, weil einem Verbrecher ist eigentlich die Grenze egal.
Ja.
Und das werde ich auch nie verstehen, warum man da dann stoppen müsste, theoretisch.
Ja. Du hast dann das FBI, aber wenn du Polizist in New Hampshire bist, dann darfst du, also du hast keine Befugnis dann in Maine zum Beispiel, weil
ja, genau, richtig,
das ist dein Gebiet.
Ja. Also du hast recht, das gibt es noch. Zum 1. Januar 2020 sind es 166 Ranger, die sich auf 6 unterschiedlich starke, im Land verstreute Kompanien verteilen. Und inzwischen sind die Texas Rangers eine in ganz Texas tätige Kriminalpolizei. Also spannend. Ja. Und ein kleiner Fun-Gag, der Chuck Norris, der ja Schauspieler ist, der wurde 2010 offiziell zum Texas Ranger ehrenhalber ernannt, weil er 10 Jahre lang die Serie Walker Texas Ranger gespielt hat.
Cool. Wie geil.
Das ist auch wieder witzig.
Ja.
Ja, spannend. Das ist echt immer lustig sowas. Und die sind, ja, also in Wikipedia ist bei Texas Rangers, da ist auch eine Zeichnung drin, einer Gruppe von Texas Rangers aus dem Jahr 1845. Also wie sie da auf dem Pferd so unterwegs waren.
Auf dem Pferd.
Schon lässig. Cowboys.
Ja. Cool.
Ja, ist schon cool. Es waren halt, aber die Texas Rangers ist halt einfach Texas, gell? Okay.
Ja.
Da kommst du halt nicht raus. Ja, spannend. Cooler Film, muss ich echt sagen. Hat mir Spaß gemacht. Er ist auch, muss man auch sagen, er ist auch ruhig erzählt eigentlich. Gell? Es ist kein, weil er ist halt einfach so ein historisches Ding. Da kracht es nicht alle 2 Sekunden wie beim Actionfilm. Sondern man verfolgt halt die beiden alten Herren, die ziemlich cool sind, die alten Herren. Und das sind ja eh 2 grandiose Schauspieler. Und man verfolgt die halt auf der Suche nach den beiden. Und that's it. So gesehen relativ simpel, aber so war es halt. Weil da kannst du nicht zwischendurch Schießereien machen, wenn du einfach ein Pärchen suchst.
Ja, na, nicht wirklich.
Genau. Aber gut zu empfehlen, also definitiv. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich, glaube ich, den einen Film von Warren Beatty kenne und da hast halt mehr so Liebesgedönse dazwischen drin. Und das ist halt dann einfach, mag sein, aber man war ja da nicht dabei.
Ja, ja.
Da muss man sie nicht romantisieren, die 2.
Ja, ja, richtig.
Weil sie werden sich natürlich geliebt haben, die beiden. Sonst macht es ja keinen Sinn.
Ja, ja.
Aber, ja.
Ja. Aber, cool. Da wir jetzt nicht so viel Liebe gehabt haben, jetzt kommt bei der nächsten Folge die Liebe. Eine Romanze.
Gut.
Und aber auch eine Komödie anscheinend.
Ja, genau. Und du kennst sie nicht. Das ist
spannend. Ich kenn den Film nicht. Genau. Also es geht eben um einen Hollywood-Star, der in einem Buchladen auftaucht und ja, dann wird, ich glaube, eine Liebesgeschichte mit Hindernissen wahrscheinlich oder so draus.
Cool. Dann, dann bis zum nächsten Mal.
Dann hören wir uns bis zum nächsten Mal.
Pfiat euch.
Macht es gut. Ciao, ciao.
Filmgeschichten.